besten informiert. Die Nachrichten. Es ist 21 Uhr.
Die Inflationsrate in Österreich liegt wieder bei unter 3%. Die Treibhausgasemissionen in der EU sind 2023 um 9% gesunken. Im Nachrichtenstudio Konstantin Hahn. Die Inflationsrate ist im März auf 2,9% gesunken, nachdem sie im Februar noch bei mehr als 3% lag. Vor allem Treibstoffe und Flugtickets haben die Teuerung gedämpft. Mehr von Hanna Sommersacher.
Tanken ist günstiger. Die Treibstoffpreise sind im Jahresabstand um fast 7% gesunken. Eine Folge des Zollstreits mit den USA, erklärt Sebastian Koch vom Institut für höhere Studien.
Ja, der Zollstreit hat dazu geführt, dass die wirtschaftlichen Aussichten in den USA nach unten gegangen sind und dadurch wird erwartet, dass weniger Öl nachgefragt wird. Die Ölpreise sinken.
Das dürfte die Inflation auch künftig dämpfen. Insgesamt steigt aber das Preisniveau. Das liegt vor allem an der Energie. Zu Jahresbeginn ist die Strompreisbremse ausgelaufen, das ist noch immer spürbar. Strom ist im März um rund 36% teurer als im Vorjahr. Und auch Lebensmittelpreise steigen. Allein Kaffee ist aufgrund schlechter Ernten um fast 18% teurer als im Vorjahr. Die heimische Inflationsrate liegt erneut deutlich über jener im Euroraum. Das kann auf Dauer die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs schädigen.
Die Treibhausgasemissionen der EU sind im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr davor um 9% zurückgegangen. Das geht aus den aktuellen Daten der Europäischen Umweltagentur hervor. Zu diesem größten relativen Rückgang der EU-Emissionen seit 1990 hat insbesondere der Energiesektor beigetragen. Für Österreich zeigt die aktuelle Treibhausgasinventur des Umweltbundesamts für 2023 einen Rückgang um 6,5% im Vergleich zu 2022. Das US-Justizministerium hat den Bundesstaat Maine im Streit über Transmenschen im Frauensport verklagt. Maine diskriminiere Frauen, indem der Bundesstaat es versäume, Frauen in Frauensportarten zu schützen, erklärt Justizministerin Pam Bondi. US-Präsident Donald Trump hatte im Februar ein Dekret unterzeichnet, das Transmenschen von der Teilnahme am Frauensport ausschließen soll, insbesondere an öffentlichen Schulen und Hochschulen. Ein 72-jähriger Paragleiter ist in Kirchschlag im Bezirk Urfa Umgebung kurz nach dem Start gegen einen Telefonkabelmast geprallt und schwer verletzt worden. Sein Sohn hat den Unfall aus der Luft beobachtet und die Rettungskette in Gang gesetzt, berichtet die Polizei. Der Mann wurde ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht. Das waren die Nachrichten mit Konstantin Hahn. Zum Wetter.
Die Nacht verläuft meist trocken, föhnig und mild. Nur von Vorarlberg bis Oberkärnten regnet es stellenweise ein wenig. Die Temperaturen sinken nicht unter 17 bis 5 Grad. Morgen am Gründonnerstag gibt es vom Unterinntal bis ins Nordburgenland eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Dazu bei stürmischem Föhn wieder sommerliche 20 bis 28 Grad. Weit im Westen und Süden hat es dagegen nur 9 bis 19 Grad und hier ziehen im Laufe des Tages immer mehr Regenschauer auf, die am Alpenhauptkamm in Osttirol und Oberkärnten kräftig und gewittrig sein können. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
Die Kamingespräche auf Radio Niederösterreich mit Michael Battisti.
Das Jahr 2025 markiert ein außergewöhnliches Jubiläumsjahr in der österreichischen und niederösterreichischen Zeitgeschichte. 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, 70 Jahre Neutralität, 50 Jahre KSZE-Schlussakte, 30 Jahre EU-Beitritt und 20 Jahre EU. Osterweiterung. Diese Schlüsselmomente prägen nicht nur das kollektive Gedächtnis und die nationale Identität, sondern auch die Rolle Österreichs in Europa und in der Welt. Und die Welt befindet sich gerade im Umbruch. Beinahe täglich gibt es neue Wendungen, böse Überraschungen und grobe Irritationen. Die Machtblöcke verschieben sich, Europa ist mittendrin. Ob auch dabei, stellen Kritikerinnen und Kritiker gerne in Frage. Und auch Österreich ist längst keine viel zitierte Insel der Seligen mehr. Vielmehr stehen auch wir wieder einmal an einem Wendepunkt. Erinnern für die Zukunft, Wendepunkte in Österreichs Geschichte, lautet daher auch der Titel unseres heutigen Kamingesprächs auf Radio Niederösterreich. Und mit meinen beiden Gästen, der ehemaligen EU-Staatssekretärin Brigitte Ederer und Niederösterreichs Landeshauptmann außer Dienst Erwin Pröll, will ich mich auf eine Zeitreise begeben, so wie das heurige Zeitgeschichtejahr erinnern für die Zukunft in Niederösterreich. Da stehen ja besonders die Jahre 1945, 1955, 1995 und 2005 im Mittelpunkt des Gedenkens und die Idee, wie wir unsere Erfahrungen daraus für die Zukunft nutzen. Da habe ich schon auch unseren heutigen Themenkreis gut umschrieben, wie ich glaube. Zuvor, vor unserer Diskussion, begrüße ich aber auch all unsere Hörerinnen und Hörer von Radio Niederösterreich. Wir sind heute in der Handelsakademie und Handelsschule in Tulln zu Gast. In der Schule haben allgemeinbildende und kaufmännische Fächer sowie Fremdsprachen den gleichen Stellenwert. Es gibt eine Übungsfirma und die Schule wurde 2012 mit dem Schulpreis des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur ausgezeichnet. Und herzlich willkommen auch dem so zahlreich erschienenen Publikum hier im Forum der Handelsakademie und Handelsschule in Tulln, darunter zahlreiche Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren aufwärts, habe ich mir sagen lassen. Danke für das Interesse und natürlich bitte Applaus. Dankeschön. Und natürlich auch herzlich willkommen meinen beiden heutigen Podiumsgästen. Brigitte Ederer, ehemalige SPÖ-Politikerin, erfolgreiche Industriemanagerin, Stichwort Vorstandsvorsitzende von Siemens Österreich 2005 bis 2010, aktuell Mitglied in unzähligen Aufsichtsräten Böhringer, Schöller, Bleckmann oder ÖBB, auch nur unter anderem. Und ganz wichtig für unser heutiges Gespräch, von 1994 bis 1995 Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten. Brigitte Ederer hat also federführend den EU-Beitritt Österreichs mitverhandelt. Und viele von Ihnen, von uns, erinnern sich wahrscheinlich an das spontane Busserl von Alois Mock. Das ist in die Geschichte eingegangen. Brigitte Ederer, Sie haben die Reaktion des damaligen Außenministers der ÖVP als Dank und Anerkennung interpretiert. Welche Bedeutung schreiben Sie denn dieser Reaktion, dieser Geste 30 Jahre später zu?
Na, ich glaube, es war ein Zeichen einfach, dass wir wirklich hier gut verhandelt haben, dass der Herr Außenminister, Sie müssen sich vorstellen, die Jüngeren unter uns, der Herr Außenminister war ein sehr anerkannter Diplomat, aber relativ, wenn ich so sagen darf, spröde und zurückhaltend und distanziert. Und dass der eine fremde Frau küsst, also nicht seine, sondern eine, das war ganz unüblich. Und noch dazu eine junge Rote war doppelt unüblich. Und das war für ihn, glaube ich, so eine spontane Reaktion, dass er sich bei der ganzen Gruppe bedanken wollte für die guten Verhandlungen. Und er kann halt nicht den Wolfgang Schüssel küssen, der auf der anderen Seite neben ihm gesessen ist, sondern es hat mehr Sinn gemacht, dass er mich geküsst hat. Und wir sind auch, das muss man sagen, in die zwei Jahren wirklich zusammengewachsen. Wir haben uns am Anfang nicht sehr gut verstanden, was eh wahrscheinlich nachvollziehbar ist. Aber ich habe den Herrn Außenminister wirklich schätzen gelernt. Der Mann hat Handschlagqualität gehabt. Der hat letztendlich, wenn man was vereinbart hat, hat das gehalten, da hat man sich umdrehen. Und war letztendlich schon immer auch wirklich zugänglich zu Argumenten. Und am Schluss waren wir eigentlich wirklich, sind wir zusammengewachsen. Ich habe ihn dann nachher immer wieder angerufen am 12. Juni, da war die Volksabstimmung, und habe gesagt, das ist unser Hochzeitstag. Und das hat er mir, da jedes Jahr hat er zum Lachen angefangen, wenn ich das gesagt habe.
Erwin Pöll, Landeshauptmann außer Dienst, aktuell Aufsichtsratsvorsitzender der Kulturregion Niederösterreich. Bis 2017 waren Sie 25 Jahre lang niederösterreichischer Landeshauptmann mit viel Engagement auch in der Bundespolitik, wenn ich das so formulieren darf, und jahrzehntelanger politischer Erfahrung. Haben Sie jemals eine Politikerin auch ein Busserl gegeben? Die Frage liegt jetzt auf der Hand, nachdem Brigitte Ederer das so offen ausgeführt hat.
Eigentlich nicht bewusst, denn die Gitte Ederer und ich, wir sind uns noch nie so nahe gekommen. Vielleicht kann ich das heute nachholen.
Aber ich bin immer Politiker, nicht
mehr. Das ist ja kein Problem, ich bin auch nicht mehr Politiker. Wir also sind beide Sendung, Pensionisten.
Auf Sendung werden wir es nicht erleben, aber okay. Vielleicht danach. Aber trotzdem im Anschluss die Frage, ist eine solche Reaktion wie damals vor mittlerweile 31 Jahren, Erwin Bröll, heute auch noch vorstellbar in den, zwischen den heutigen Politikerinnen und Politikern?
Na, ich hoffe es, denn wenn wir als jetzige Generation etwas aus der Geschichte, aus unserer schwierigen Geschichte lernen sollen, dann ist es einfach das Faktum, dass vor uns, nämlich gerade jetzt 80 Jahre zurück und noch länger, wir eine Situation in der Republik hatten, die eigentlich von anderen Dingen geprägt war. Und wenn es eine positive Erfahrung aus dieser Zeit für die heutige Zeit gibt, dann wahrscheinlich aus dem Geist der Lager, in denen unsere Vorfahren ihre Zeit verbringen mussten, dass es Sinn macht, über parteipolitische Grenzen hinweg, trotz aller Unterschiede und Gegensätze, die vorhanden sein können, sich zu finden. Nicht aus Jux und Tollerei, sondern deswegen, weil das meines Erachtens die wesentlichste Voraussetzung für sozialen Frieden ist. Und sozialer Friede ist eigentlich das Höchste, das man in einer Demokratie wahren und bewahren soll und wofür man in einer Demokratie vernünftigerweise arbeiten soll. Und so gesehen hoffe ich sehr, und gerade, ich sage das auch sehr offen, obwohl wir selten in tagespolitischen Gefilden diskutieren in dieser Sendung, ich hoffe sehr, dass das, was sich da in den letzten Wochen angebahnt hat, wo sichtlich dieses Gedankengut aus den ersten Jahren der Zweiten Republik wieder spürbar wird, dass sich das auch am Weg in die kommenden Jahre hinein hält. Denn es ist ohnehin auch schwierig genug, natürlich nicht vergleichbar mit dem Jahr 1945 und den Aufbaujahren, aber immerhin, gerade lustig ist es in der heutigen Zeit auch nicht. Und daher hoffe ich sehr, dass die vernünftigen Kräfte in unseren demokratischen Parteien diesen Geist der Vergangenheit auch in sich tragen.
Zu den einzelnen Fünferjahren kommen wir dann noch. Brigitte Ederer, vielleicht auch ganz kurz noch an Sie die Frage, halten Sie eine derartige Reaktion auch heute noch für möglich? Erwin Bröll hat gesagt, er hofft, dass das heute noch möglich ist.
Im Moment heute ist nicht so viel möglich, weil einfach auch die handelnden Personen vielleicht noch nicht so zusammengewachsen sind wie der Mock und ich damals. Aber ich hoffe, ich bin beim Erwin, ich hoffe, dass das wieder stattfindet. Also die Regierung zeigt Anzeichen, dass es in diese Richtung geht. Aber im Moment würde ich noch sagen, sehe ich es noch nicht so. Aber ich hoffe, dass das in einem Jahr, dass es da mal, wenn sie das 2-Jahres-Budget bewältigt haben, finde ich, wäre ein Kuss angebracht.
Gut, dann machen wir da einen Punkt. Applaus vom Publikum. Wir werden das dann genau beobachten. Erwin Bröll, zu Ihren Grundsätzen gehört das Motto: in der Gegenwart aus der Geschichte lernen, um für die Zukunft zu entscheiden. Welches ist denn da Ihr persönlich, bleiben wir noch beim persönlichen, prägendstes Ereignis? Sie sind ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also 1946, in Radelbrunn geboren. Das prägendste persönliche Ereignis, wenn Sie zurückblicken?
Ja, natürlich, Gott sei Dank, die ersten Jahre in der Zweiten Republik, die ja wirklich mit Blut, Schweiß und Tränen begleitet waren, habe ich nicht mehr bewusst erlebt. Was ich allerdings bewusst erlebt habe, ist das harte Ringen und Kämpfen um den Staatsvertrag gewesen, denn im Jahre 1955 war ich natürlich schon so weit, um mitzubekommen, worum man gerungen hat. Und ich habe natürlich auch schon mitbekommen, die Euphorie bei der Rückkehr aus Moskau und das Jahr 1955 mit der Unterzeichnung des Staatsvertrages, das war natürlich auch in meiner Jugend ein prägendes Ereignis. Ich kann mich noch genau erinnern, Wir hatten, waren in der Schule und hatten Gartenarbeit zu leisten und plötzlich ist der Lehrer gekommen und hat uns mitgeteilt, am nächsten Tag haben wir schulfrei, weil der Staatsvertrag wird unterzeichnet. Das Schulfrei hat uns natürlich auch gefreut, allerdings, wir waren schon geprägt, vor allem ich auch, wo ich in der russischen Zone zu leben hatte, von dem Gefühl, dass wir von den Eltern mitbekommen haben. Nämlich das, worum hart gerungen wurde, ist offensichtlich Wirklichkeit geworden. Und es war ein Gefühl der Freiheit, der Befreiung und eine Situation, wo Hoffnung auch berechtigt war. Denn ein ganz wesentliches Ziel war natürlich damals, und das habe ich auch natürlich in der Literatur, aus der Geschichte mitbekommen, nicht nur die Souveränität, sondern vor allem auch die Freiheit im eigenen Haus zu haben und damit natürlich auch entsprechenden wirtschaftlichen Aufschwung erleben zu können und erarbeiten zu können. Worauf ich mich noch sehr, oder woran ich mich noch sehr erinnere, das wird mich mein Leben lang nicht verlassen, ist einfach die Bewunderung darüber, was Menschen, wenn sie in existenzieller Not sind, in der Lage sind, an Kräften zu mobilisieren. Und das war in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg so. Denn alles, was sich da im kleinen Radlbrunn abgespielt hat, an Schicksalen, an Leid, an Kummer, und in einer derartigen Situation trotzdem Ja zu sagen zum Schritt in die Zukunft, da gehört schon einiges dazu. Und das bewundere ich heute noch. Ich bin gerade in der Literatur eines großen österreichischen Journalisten, Herbert Lackner, der vor wenigen Wochen ein Buch über die 1950er, über das 1945er Jahr präsentiert hat. Und wenn man da nachliest, was da alles abgegangen ist, dann muss man sagen, Hut ab vor dieser Generation. Da können wir uns als jetzige Generation schon noch ein Stückchen abschneiden.
Brigitte Ederer. Brigitte Ederer, das Ende des Zweiten Weltkriegs haben Sie nicht miterlebt. Der Staatsvertrag am 15. Mai 1955 wurde ja unterzeichnet, haben Sie auch noch nicht erlebt. Sie sind nämlich ein Jahr später, 1956, in Wien geboren, aber bei Zwettl aufgewachsen. Auch an Sie die Frage nach Ihrem persönlich prägendsten Ereignis oder Erlebnis.
Als Kind?
Ja.
Als Kind, ich war, das will ich nie vergessen, ich habe meine Großeltern, wo ich teilweise aufgewachsen bin, waren Bauern. Und meine Oma war so eine ganz strenge, relativ kalte Frau. Also so Umarmungen oder so hat es bei uns nicht gegeben. Und 68 gab es ja dieses Thema, dass die Russen wieder in Tschechien oder damals in der Tschechoslowakei einmarschiert sind. Und meine Oma, die habe ich, glaube ich, habe sie, wenn überhaupt, also ganz wenige Male weinen gesehen. Und da ist sie gesessen und hat Rosenkranz gebetet und hat geweint und hat gesagt, jetzt kommen sie wieder. Und das werde ich nie, ich sehe sie einfach, sie war nicht die Augen zu, ich sehe sie nur sitzen. Und mir ist es jetzt auch wieder in der Ukraine eingefallen, was es da für Betroffenheit gegeben hat. Und das ist ein Erlebnis, das würde ich nie in meinem Leben vergessen.
Dankeschön an beide für diese offenen Worte und für ihr persönlich prägendes Erlebnis. Wenn wir jetzt noch beim Grundsatz bleiben, dass Zukunftsentscheidungen in der Gegenwart auf Basis historischen Wissens idealerweise getroffen werden und Sie auf Ihre politischen Erfahrungen zurückgreifen. Wir haben so viel Jugend, Schülerinnen und Schüler der Handelsakademie und Handelsschule Tulln hier im Publikum. Über welche wichtigen Ereignisse soll, muss man denn Bescheid wissen, wenn wir uns jetzt die letzten 80 Jahre Revue passieren lassen, Brigitte Ederer?
Na, ich glaube, das heutige Thema ist eh, also es ist sich mit Sicherheit Ende des Zweiten Weltkriegs und was das bedeutet hat für die Bevölkerung. Der Staatsvertrag, der Beitritt zur Europäischen Union, das sind ganz einschneidende Erlebnisse dieses Landes. Und hoffentlich haben wir 2025 nicht ein Jahr, wo sie in 10 Jahren sagen, das ist Ende des Welthandels gewesen oder Teile des Welthandels. Also im Moment die 5er Jahre, glaube ich, sind, jetzt haben wir gute gehabt. Ob jetzt das 25er Jahr so ein gutes ist, befürchte ich eher nicht, aber schauen wir mal.
Da wollen wir dann ein bisschen auch in die Glaskugel gegen Ende der Sendung schauen. Erwin Pröll, auch an Sie die Frage, welches wichtige Ereignis soll, muss man denn wissen oder muss man darüber Bescheid wissen?
Also zunächst würde ich grundsätzlich sagen,
vom Zweiten Weltkrieg haben Sie ja schon gesprochen. Ja,
ich würde grundsätzlich sagen, dass es sehr wichtig ist, im Bildungsbereich historischer, markanter Punkte zu gedenken und sich damit zu beschäftigen. Manches Mal habe ich in der heutigen Zeit das Gefühl, wir sind zwar alle miteinander darauf getrimmt, mit allem und jedem, was wir haben, nach vorne zu blicken, allerdings vergessen dabei, auch das eine oder andere Mal zurückzuschauen. Ich vergleiche das immer mit einem Auto. Ein Auto hat nicht zufällig drei Spiegel montiert, und zwar drei Spiegel, in denen man im Blick zurück nach hinten sehen kann. Das ist kein Zufall, sondern das hat Sinn. Nämlich jemand, der sicher nach vorne kommen will, der muss das eine oder andere Mal auch nach rückwärts blicken, im Rückspiegel. Und genau dasselbe ist es meines Erachtens im menschlichen Leben. Es ist einfach wichtig, dass wir wissen, was vor uns passiert ist und was uns begleitet hat. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist nicht nur der Staatsvertrag, sondern auch die Weiterentwicklung des Staatsvertrages. Der Staatsvertrag und die Neutralität hat sich ja auch weiterentwickelt. Ich würde auch das 68er Jahr dazu nehmen. Und zwar deswegen, weil du, Gitti, darauf angesprochen hast. Meine Damen und Herren, wir nehmen in der heutigen Zeit alles so selbstverständlich. Nur es gibt im Blick zurück im Laufe der Geschichte eine Reihe von Ereignissen, die uns zeigen, dass auch heute nicht alles selbstverständlich ist. Natürlich, der Beitritt zur Europäischen Union und die europäische Erweiterung war gerade für Niederösterreich etwas ganz Besonderes. Obwohl wir sehr hart darum gerungen haben. Nicht nur ihr auf Ebene des Verhandelns, sondern auch im Überzeugen der Bevölkerung, der österreichischen Bevölkerung und ganz besonders der niederösterreichischen Bevölkerung, weil gerade die Osterweiterung im Osten, in Niederösterreich, in unserer Region besonders umstritten war. Allerdings im Blick zurück merkt man einfach, wie wichtig es ist, auch in der politischen Arbeit der eigenen Überzeugung zu folgen und nicht Populisten oder sonstigen auf den Leim zu gehen. Denn wenn man die Überzeugung in sich trägt, dass ein Schritt, der vor einem liegt, ein wichtiger in eine gute Zukunft ist, dann muss man das in der Politik auch Schritt für Schritt umsetzen. Und so gesehen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir an derartigen historischen Ereignissen uns ein wenig orientieren, dass sich auch die amtierenden Verantwortungsträger der Republik daran orientieren, um zu wissen, nur dann, wenn man Widerstand überwinden kann und überwinden muss, dann gibt es wahrscheinlich auch für die Gesellschaft und für den Staat einen entsprechenden Fortschritt. Ein ganz wesentlicher Grundsatz. Politik heißt nicht verwalten, sondern Politik heißt gestalten.
Brigitte Ederer nickt zustimmend. Kein Widerspruch, eine Ergänzung zu Erwin Pröll?
Nein, Politik, ich glaube, auch in anderen Tätigkeiten, man muss eine Tätigkeit aufnehmen, aber vor allem Politik, da muss man etwas wollen und man muss gestalten wollen. Wenn man nur die Position will, weil man in der ersten Reihe oder in der zweiten Reihe sitzt, das ist einfach viel zu wenig, sondern am Ende des Tages, wenn man diese Mühen auf sich nimmt, dann muss man auch wirklich etwas wollen und muss Veränderungen anstreben. Und das, finde ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, der hier gesagt worden ist. Also das sehe ich ganz genauso.
Sie hören das Kamingespräch auf Radio Niederösterreich. Unser heutiger Titel lautet Erinnern für die Zukunft, Wendepunkte in Österreichs Geschichte. Und ich diskutiere mit Brigitte Ederer, Industriemanagerin und ehemalige SPÖ-Politikerin und EU-Staatssekretärin, und Erwin Pröll, Landeshauptmann außer Dienst, 25 Jahre lang war er Landeshauptmann von Niederösterreich und zu Gast sind wir in der Handelsakademie und Handelsschule in Tulln. Und vielleicht ganz kurz zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, weil Erwin Pröll vorher Brigitte Eder mit Du angesprochen hat. Meine beiden Gäste kennen einander seit vielen Jahrzehnten und wir haben im Vorgespräch besprochen, dass sie miteinander auch per Du sind. Ich will jetzt einmal noch zum Ende des Ersten Weltkriegs kommen, aber die Brücke gleich aktuell schlagen. Im Krieg gibt es nur Verlierer. Aktuell gibt es die sogenannte Ö3-Jugendstudie. Insgesamt 28.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mitgemacht im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Und die aktuelle weltpolitische Lage, und Brigitte Ederer hat es ja schon angesprochen, Handelskrieg beschäftigt die jungen Menschen nicht nur, sie steht auch auf der Liste ihrer Sorgen und das ganz oben. 80% berichten, dass ihnen die laufenden Kriege Angst machen. An die aktuelle Diskussion anschließend spricht sich die Mehrzahl, knapp 60% der 16- bis 25-Jährigen gegen Aufrüstung aus. Was ist denn da in den letzten 80 Jahren schiefgelaufen? Erwin Pröll wird jetzt sagen, das ist eine große Frage mit einer ganz langen Antwort. Aber können Sie es festmachen, wieso haben die jungen Menschen 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wo ungefähr 65 Millionen Menschen getötet wurden, müssen sie Angst haben vor einem Krieg?
Ich würde nicht sagen, sie müssen Angst haben, sondern sie sollen mit realistischem Sinn einfach die nationale und die internationale politische Szenerie analysieren und sich damit auseinandersetzen. Ich sage das deswegen, weil es wichtig ist, in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit man auch Lehren ziehen kann für die Gegenwart. Kein Mensch hätte wahrscheinlich vor einem halben Jahr gedacht, dass in Überamerika, ausgelöst von der letzten Präsidentschaftswahl, eine derartige Welle über die Welt geht, die letztendlich das gesamte Wirtschaftsgefüge der Welt durcheinander bringt. Und wenn ich mir dann anschaue, die Diskussion und das sinkende Wir-Gefühl auf europäischer Ebene, dann muss ich der Jugend wohl recht geben, wenn sie sich die Frage stellt, werden wir das noch erleben, wie es der Erwin Pröll erleben konnte? Was konnte ich erleben? Ich bin einer der Ersten, meine Damen und Herren, einer Generation, weil ich im Jahre 1946 am Heiligen Abend auf die Welt gekommen bin, der keinen Krieg im Laufe seines ganzen Lebens erleben musste. Das hat es vorher in der gesamten Geschichtsepoche der Welt nicht gegeben. Ich habe das Glück, das erleben zu dürfen. Und ich wünsche dieses Glück natürlich auch den jetzigen Generationen und den künftigen Generationen. Nur wir müssen in Europa, aber auch im Gespann mit Amerika schon wissen, Demokratie und demokratische Strukturen, die für den Einzelnen die Freiheit bedeuten, sind keine Selbstverständlichkeit, sondern dafür muss man schon was einsetzen. Jetzt weiß ich schon, nicht jede und jeder kann irgendwo Hauptverantwortung in Europa oder in Amerika tragen. Allerdings, wir sollten schon wissen, dass das gesamte klimatische Gefüge auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, ob es uns weiter gut geht oder nicht. Und das Abnabeln von all den politischen Zusammenhängen, von den politischen Tätigkeiten, sich ins Egoistische zurückzuziehen und die Dinge einfach treiben lassen, wie sie treiben, das, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das möchte ich der Jugend gerne sagen, das wird's auf Dauer nicht spielen, sondern jede und jeder in einer demokratischen Struktur ist aufgerufen, seinen Beitrag nach seinen Möglichkeiten zu leisten, um auch die Freiheit weiter verteidigen zu können. Und das ist es, was zunächst einmal Angst nehmen soll, allerdings das Bewusstsein schärfen soll, leichtfertig aufs Spiel darf man unsere Gegenwart nicht setzen.
Brigitte Ederer, Erwin Pröll hat formuliert, jede und jeder muss seinen Beitrag leisten. Wie schauen denn Ihre Vorstellungen aus, der Jugend diese Sorgen vor einem, um einen Krieg zu nehmen?
Wir leben in einer Zeit, wo Umbrüche sehr, sehr stark vor. Also die ganze Gesellschaft ist im Moment ziemlich dem Umbruch ausgesetzt und das macht natürlich Ängste. Das ist das eine und zum anderen auch soziale Medien. Es gibt einfach heute Informationen, die teilweise, wo es möglich ist, dass man einfach Fehlinformationen hat, aber dass diese geglaubt wird. Also wenn Sie früher in einem Gasthaus einen Unsinn dahergeredet haben, haben die anderen nach 10 Minuten einmal gesagt, geh halt in den Mund. Wenn Sie heute das posten, dann haben Sie vielleicht 100 Likes mit dem größten Unsinn, den Sie gerade da verzapfen. Das heißt, wir leben in einer ganz anderen Welt und ich sage Ihnen, ich bin selber etwas verunsichert. Ich bin in meinem ganzen politischen Leben oder in meinem bewussten Leben war ich der Meinung, wenn Länder und Kontinente mehr Handel miteinander treiben, dann ist das das Beste, damit sie nie mehr Krieg miteinander führen. Also das hätte ich Ihnen vor 2 Jahren da sitzend mit wirklicher Inbrunst erzählt und plötzlich ist da alles anders. Also ich erlebe selber den Klimawandel, letztendlich auch diese Autokraten, die da plötzlich entstehen. Also es ist ja nicht nur die USA und Russland, es ist ja der indische Premierminister, auch ein starker Nationalist beispielsweise. Also das sind ja insgesamt, gibt es da Entwicklungen in der Gesellschaft, wo man einfach den, unter Anführungszeichen, einfachen Diktator mit einfachen Lösungen offensichtlich bevorzugt. Und sicher, Demokratie ist irrsinnig mühsam. Wenn wir heute ein gemeinsames Projekt da entwickeln, dann dauert es irre lang, bis wir zu einer Meinung kommen, bis wir es realisiert haben, bis alle halbwegs zufrieden sind. Wenn ich Ihnen das alleine anschaffen kann, dauert es kürzer. Und die Frage ist, Demokratie ist halt ein sehr mühsamer, oft langwieriger Prozess. Und das ist gesellschaftlich, aus welchem Grund immer, ich glaube, da spielen soziale Medien eine große Rolle, dieses mühsame, langsame, das ist weniger geschätzt, sondern einer, der sagt, das machen wir jetzt. Ne? Also, dass einer in 2 Monaten eine gewachsene Demokratie wie die Vereinigten Staaten eigentlich aushebelt, wenn sie mir das vor ein Jahr gesagt hätten, hätte ich gesagt, na sicher nicht. Das geht ja gar nicht. Die haben Richter, die haben einen Rechtsstaat.
Ja. Die Checks and Balances, die offenbar derzeit zumindest nicht funktionieren.
Und zu sagen, ohne irgendeiner rechtlichen Deckung, setze ich leider in ein Flugzeug und sage Tschüss. Also, unvorstellbar eigentlich, aber es geschieht. Und das hätte man vor einem Jahr nicht träumen lassen. Also mich trifft das selber. Ich bin selber leicht verunsichert, daher kann ich wahrscheinlich keine gescheite Antwort geben, welche enormen Veränderungen da zukommen und dass da junge leider Sorge haben, das kann ich mehr als nachvollziehen, ja.
Jetzt war in unserem Gespräch heute schon, ist schon das Wort der Neutralität gefallen, das Jahr 1955. Brigitte Ederer, so wie Sie die Situation, die aktuelle weltpolitische Situation jetzt auch beschrieben haben, ist die Neutralität die richtige Antwort für Österreich?
Naja, ich meine, es ist ja so, dass natürlich auch unsere Neutralität einer Veränderung unterworfen ist.
Also Erwin Pröll hat es schon formuliert.
Das hat der Erwin schon gesagt, aber der Kern ist ja keine Teilnahme an kriegerischen Auseinandersetzungen, keine Mitgliedschaft in einer Militärstruktur. Ich glaube, diese Kernaufgaben, wie immer die jetzt dann im Detail ausschauen, die sind nach wie vor, glaube ich, von der Mehrheit der österreichischen Bevölkerung absolut unterstützt. Also ich würde meinen, das sind 60-70%, die sehr wohl der Meinung sind, dass der Kern der Neutralität, auch wenn sich das alles verändert hat und dass wir durch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, die wir ja akzeptiert haben, dass es da natürlich Veränderungen gibt und wir nehmen ja teil an friedenssichernden Maßnahmen, aber letztendlich der Kern, glaube ich, der findet eine breite Zustimmung, ist ein Verfassungsgesetz und da sehe ich weit und breit keine Zweidrittelmehrheit, dass man das ändern würde.
Bei den jungen Menschen ist die Befürwortung sogar noch viel größer, bei den 16- bis 25-Jährigen. Ich komme nochmals ganz kurz zu dieser Jugendstudie zurück. 28.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unterstützt von der ORF Public Value Abteilung und wissenschaftlich begleitet vom Sozialforschungsinstitut Foresight. Und die Entscheidung Entscheidung, und das ist jetzt die Zahl, nämlich mit 79%, die Entscheidung zwischen NATO und Neutralität wird von den jungen Menschen wiederum als eine zwischen Krieg und Frieden verstanden und geht eben mit 79% klar zugunsten der Neutralität aus.
Darf ich da noch einen Satz, den habe ich vorher vergessen? Ein bisschen habe ich die Österreicher schon im Verdacht, dass sie Neutralität sozusagen verbinden mit, da können wir uns aus allen außerhalten und es geht uns alles nichts an. Und das ist nicht richtig. Und das ist sozusagen, das ist eine schmale Gratwanderung. Das meine ich nicht mit Neutralität, sondern wir haben da schon, es gibt ein Wertekonstrukt von uns, es gibt sozusagen hier auch das Land letztendlich oder die Europäische Union und deren Werte zu verteidigen. Also es geht uns alles nichts an und die anderen sollen machen, was sie glauben. Das halte ich für nicht, das halte ich für einen falschen Zugang.
Ja, ja. Ich bin hier vollkommen einer Meinung mit Brigitte Ederer. Wenn Neutralität verstanden wird als eine Institution, in der wir uns in Sicherheit wiegen können, einfach zurücklehnen und die Dinge treiben lassen und wir schauen zu, was sich in der Welt tut, dann ist es ein falsch verstandener Begriff der Neutralität. Es stimmt schon, die Neutralität hat sich verändert, wobei ich einen Punkt noch hinzufügen möchte, weil die Teilnahme an der Sicherheitskonstruktion hat Brigitte Ederer schon angesprochen. Meine Damen und Herren, wir haben uns tatsächlich offensichtlich in den letzten Jahrzehnten in Sicherheit gewiegt. Das dokumentiert schon das Faktum, dass wir de facto in die eigene Verteidigung kaum etwas investiert haben. Wir haben geglaubt, das ist ein Selbstläufer. In der Neutralität ist schon festgeschrieben, dass wir für die eigene Verteidigung selber aufkommen müssen. Und wenn ich jetzt mir vergegenwärtige, dass es eine Diskussion gibt, ob wir Sky-Shield anschaffen sollen oder nicht, dann sage ich Ihnen, dann verstehe ich diese Diskussion nicht. Denn wir müssen natürlich, wenn wir uns selber im europäischen Gefüge auch verteidigen wollen, dann müssen wir allerdings auch fit dafür sein, dass wir uns auch verteidigen können. Und das ist nicht nur ein Zurücklehnen, dass wir an internationalen Auseinandersetzungen nicht teilnehmen. Wir haben eine politische Neutralität und eine militärische Neutralität. Die militärische Neutralität sagt uns einfach, dass wir an internationalen Konflikten nicht teilzunehmen haben. Gott sei Dank, füge ich hinzu. Allerdings im Rahmen der UNO sind wir aufgerufen, auch einen Teil zu leisten. Und politische Neutralität heißt nicht, dass wir nicht zu all dem, was sich in der Welt tut, keine Meinung haben dürfen, sondern es ist schon in der Neutralität klar, dass wir uns schon klar deklarieren müssen, wofür wir stehen und auf welcher Seite wir stehen, ohne deswegen gleich militärisch eingreifen zu müssen.
Applaus hier in der Handelsakademie und Handelsschule in Tulln. Sie hören das Kamingespräch auf Radio Niederösterreich. Der Titel unseres heutigen Gesprächs lautet Erinnern für die Zukunft, Wendepunkte in Österreichs Geschichte. Und über zwei haben wir jetzt schon ausführlich diskutiert, das Jahr 1945 und 1955. Kommen wir vielleicht ganz kurz, weil ich auch ein bisschen schon auf die Zeit schauen muss, zum Jahr 1975. Heuer jährt sich zum 50. Mal im Sommer die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte, auch bekannt als Schlussakte von Helsinki. Diese wurde von 35 Staaten, von Vertretern von 35 Staaten unterzeichnet. Und die Schlussakte war das Ergebnis der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die während des Kalten Krieges als Dialogplattform zwischen Ost und West diente und die insgesamt 10 Prinzipien zur Regelung der Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten formuliert hat. Sie legt klare Prinzipien zur friedlichen Koexistenz und zur Unverletzlichkeit von Grenzen fest. Brigitte Ederer hat den Ukraine-Krieg schon angesprochen. Der zeigt uns ja, dass diese Prinzipien in der Praxis unter Druck geraten können, um das sehr vorsichtig zu formulieren. Wir aber können die Prinzipien zur friedlichen Koexistenz und zur Unverletzlichkeit der Grenzen verteidigt werden.
Also zum einen möchte ich mal sagen, dass die OSZE trotz aller Schwierigkeiten oder trotz, dass sie natürlich im Moment große Probleme hat, weil sie ja zur Friedenssicherung damals, wie Sie richtig gesagt haben, geschaffen worden ist. Aber immerhin sind dort noch immer die Russland und die Vereinigten Staaten dabei und zwei von den 57 Mitgliedsländern. Also irgendwo muss es dann auch schon Plattformen geben, wo man sich wieder trifft und versucht, miteinander zu reden. Und die OSZE könnte eine sein. Klare Verletzung aller OSZE-Standards, dass die sozusagen die Russen da in der Ukraine einmarschiert sind, das ist ganz klar. Das war ja daher auch eine starke Schwächung dieser Organisation. Wie kann es weitergehen? Das ist ein ganz schwieriger Prozess, den Ihnen wahrscheinlich niemand auf der Welt genau beschreiben kann. Irgendwann muss es und wird es hoffentlich diplomatische, man muss einfach hoffen und alles daran setzen, dass es wieder diplomatische Anstrengungen gibt, um hier einen gewissen Frieden zu schaffen. Ich bin mir nicht sicher, dass der Vorstoß jetzt vom Präsidenten Trump hier zu sagen, naja, wir machen das mit den Russen und weder die Europäer noch die Ukrainer müssen da dabei sein oder sollen dabei sein, das ist einfach der falsche Weg, weil ich meine, die sind ja da betroffen und letztendlich muss schon das ukrainische Volk auch irgendwo das mittragen, diese Vereinbarung, die da hoffentlich irgendwann kommt. Aber es ist ein schwerer Schlag für die OSZE, wenn man das sagen darf, und es ist natürlich auch ein fast zahnloser Tiger, ist vielleicht war es nicht ein richtiger Tiger. Es war eine gute Voraussetzung damals, um Frieden zu sichern. Das ist vieles heute in Frage gestellt.
Erwin Brüll. Auf die Frage, wie kann man da entgegenwirken, würde ich sagen, zunächst einmal, wie es halt im Zusammenleben von Menschen auch ist, der Dialog oder der versuchte Dialog ist eine ganz wesentliche Grundlage und Voraussetzung. Auch wenn man noch so intensiv und hart verurteilt das, was Putin hier angestellt hat, ob man es zur Kenntnis nehmen will oder nicht. Es gibt ihn und nur, wie heißt es so schön, durchs Reden kommend leidsam. Der Dialog ist etwas ganz, ganz Wichtiges, auch in solch angespannten Situationen. Und das Zweite, ich würde glauben, strategische Geduld ist angesagt. Was jetzt sich hier abspielt, ich weiß nicht, was der Trump mit dem Putin telefoniert hat, geht mich auch nichts an. Nur ich werte es zunächst einmal von meiner Seite als positiv, dass die überhaupt miteinander telefonieren, was auch immer sie gesprochen haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass trotz alledem beide guten Willens sind, einen vernünftigen Weg zu finden, dass dieses fürchterliche Desaster, das da angestellt wurde, dass das so rasch als möglich wieder beseitigt wird. Und das ist wahrscheinlich auch notwendig, um ein gewisses Grundvertrauen wiederherzustellen. Das ist auf keinen Fall eine Sache, die über Nacht bereinigt werden kann, sondern wo es einfach notwendig ist, Geduld zu haben und das eine oder andere Mal auch über den eigenen Schatten zu springen, um denjenigen, der die Grundsätze mit Füßen tritt, vielleicht zur Vernunft zu bringen.
Kommen wir zum Jahr 1995, dem EU-Beitritt Österreichs. Es war der 12. Juni 1994, als exakt 66,58% der österreichischen Bevölkerung Ja zur EU-Mitgliedschaft gesagt haben. Seit 1. Jänner 1995 ist Österreich Teil der Europäischen Union, also seit nunmehr 3 Jahrzehnten. Und unter dem Titel Servus Europa habe ich dazu einen interessanten Kommentar im Kurier vom 1. Jänner 1995, es war ein Sonntag, gefunden. Im sogenannten Einserkastel schreibt Franz Ferdinand Wolf Folgendes. Heute beginnt also unsere europäische Zukunft. Österreich ist offiziell Mitglied der Europäischen Union. Wir sind auch Bürger der Union. Das bringt uns neue Freiheiten. Wir können uns niederlassen und Arbeit suchen, wo immer in Europa wir wollen. Wir dürfen ungehindert reisen, wohin wir wollen und überall hoffentlich billiger kaufen, was wir zum Eigenbedarf benötigen. Zweiter Absatz. Vor uns die goldenen Zeiten. Wir wünschen es und hoffen, dass es uns in Europa noch besser gehen wird. Doch die Union bringt auch radikale Veränderungen des gewohnten Systems und neue politische Pflichten. Extrawürste werden uns nicht mehr gebraten. Österreich wird an allen Entscheidungen der EU mitwirken und wohl auch an den europäischen Problemen mitwürgen. Heute beginnt unsere europäische Zukunft. Um Bilanz zu ziehen, ist noch Zeit, etwa bis zum kommenden Jahreswechsel, schreibt Franz Ferdinand Wolf im Kurier am 1. Jänner 1995. Wie seine Bilanz dann ausgesehen hat, das weiß ich nicht. Aber Brigitte Ederer, ich habe schon gesagt, Sie waren damals Staatssekretärin der SPÖ und für die Beitrittskampagne zuständig und haben maßgeblichen Anteil an Österreichs Beitritt zur EU. Wie sieht denn mit dem Abstand von 30 Jahren Ihre Bilanz heute aus?
Na, meine Bilanz ist weiterhin absolut positiv. Ich glaube, das war gut, wichtig und notwendig, dass wir der Europäischen Union beigetreten sind. Die jungen Leute, die da hinten sitzen, die können sich, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, was es bedeutet, nicht in Europa reisen zu können, also uneingeschränkt reisen zu können. Die können arbeiten in Europa. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und auch wenn es größere Probleme gibt, hat man es jetzt wieder gedacht, wenn dann so Handels- oder Zollschranken jetzt kommen, da hört man ja plötzlich nichts von 27 Einzelstimmen. Da sind ja plötzlich alle einer Meinung, das muss man uns gemeinsam wehren, weil sie dann schon spüren, dass die gemeinsame Kraft von 27 halt ein bisschen mehr hermacht, wie die einzelne Kraft von Österreich oder auch von Ungarn, bin ich mir nicht sicher, aber auch von Italien zum Beispiel. Also da gibt es dann schon eine wichtige Sache. Was ist zu wenig passiert? Zu wenig passiert ist, dass letztendlich die Integration oder dass wir zusammenwachsen, nicht zuletzt, weil viele Sachen einstimmig beschlossen werden müssen. Und damit man immer, kann man als einzelnes Land immer was dagegen sagen oder sozusagen den stoppen, den Prozess, der ist einfach vorhanden. Da wollte auch die österreichische Politik nicht, dass man da Mehrstimmigkeitsabstimmungen hat, sondern wollte schon auch als kleines Land, dass man da Einstimmigkeit behält, weil dann kann man auch Dinge aufenthalten. Das ist eins. Und das Zweite, was ich sagen würde, bei all den Vorteilen, eben zu wenig eine schnellere Integration wäre wünschenswert gewesen. Und das Zweite ist sicherlich, dass wir als Europäische Union wenig Industriepolitik gemacht haben im engeren Sinn. Da hätten wir halt gemeinsame Anstrengungen setzen müssen und die haben wir dann zu wenig gesetzt. Aber trotz allem großes Positiv, also das ist ein dickes Plus, ich habe jetzt nur erwähnt, was vielleicht noch stärker hätte sein sollen.
Erwin Pröll, was hätte denn aus Ihrer Sicht stärker sein sollen?
Ich würde zunächst einmal sagen, Gott sei Dank ist es so gekommen, europäisch, wie es gekommen ist, mit uns. Ich sage das vor allem auch im Sinne von Niederösterreich, denn wirtschaftlich haben wir unglaublich profitiert, ob man es jetzt zur Kenntnis nehmen will oder nicht. Man muss allerdings dazu sagen, und das habe ich immer in der Argumentation für eine europäische Erweiterung auch auf breitester Ebene in der Bevölkerung argumentiert, weil damals es notwendig war, Überzeugungsarbeit zu leisten, weil viele gedroht haben, mit der europäischen Erweiterung kommt der lebhaftige Teufel auf uns zu. Und ich habe damals immer gesagt, Niederösterreich oder Österreich wird die europäische Erweiterung nicht aufhalten. Und in einer derartigen Situation muss man wissen, was man zu tun hat, nämlich das Optimale daraus zu machen. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Der zweite Punkt, ich habe es heute schon angesprochen, meine Damen und Herren, wenn ich von der Friedensgemeinschaft Europa spreche, dann wird mir warm ums Herz, dass ich keinen Krieg in meinem Leben erleben musste, verdanke ich dieser Friedensgemeinschaft, weil über den Trümmern des Zweiten Weltkriegs ein paar beherzte Männer klug gesagt haben, wir müssen miteinander arbeiten, anstatt gegeneinander Krieg zu führen. Und das ist meines Erachtens ein Potenzial, das wir viel zu wenig beachten, weil wir es als selbstverständlich annehmen. Ich halte das wirklich für etwas ganz Gefährliches. Und natürlich die Wirtschaftsgemeinschaft mit all den Problemen. Ich sage Ihnen ganz offen, schauen wir uns jetzt einmal an. Ich weiß noch nicht, wie sich endgültig das auswirken wird, ob es tatsächlich zu diesem harten Wirtschaftskrieg zwischen Amerika und Europa kommt. Aber stellen Sie sich einmal vor, Europa wäre keine Wirtschaftsgemeinschaft und jeder einzelne europäische Staat ist dem Herrn Trump ausgeliefert. Da brauche ich ja nichts mehr dazu sagen. Das kann sich jede und jeder ausmalen, was das bedeuten würde. Und so gesehen liegen die Vorteile auf der Hand. Natürlich, im Leben gibt es nicht nur Vorteile, auch im alltäglichen Leben der Privatperson, sondern überall gibt es Vorteile und Nachteile. Die Aufgabe ist einfach, dass wir daran arbeiten, die Nachteile so gut als möglich zu überwinden, damit die Vorteile gewichtiger in die Waagschale fallen.
Erwin Pröll hat das Jahr 2005 jetzt auch angesprochen, die EU-Osterweiterung. Alternativlos hätte ich herausgehört. Damals im Mai 2004 sind insgesamt 10 Staaten der Europäischen Union beigetreten. Darunter auch jetzt so kritische Staaten wie die Slowakei oder auch Ungarn. Brigitte Ederer, die EU-Osterweiterung vor mittlerweile 20 Jahren auch für Sie alternativlos?
War wichtig und notwendig. Aber man muss schon immer wieder festhalten, man ist nicht Mitglied der Europäischen Union, weil man von der Geld kriegt. Und das ist im Moment der Zugang des ungarischen Premierministers. Und das geht einfach nicht. Punkt. Also sich nur die Vorteile holen und nie auch sozusagen die Gemeinschaft im Vordergrund stellen. Also wenn Sie mich fragen, ich will nicht, dass Ungarn austritt oder das ausschließen kann man so und so nicht. Aber es ist schon schwer und es ist nicht in meiner Vorstellungswelt gewesen, dass es so ein Land wie Ungarn gibt als Mitgliedsland. Es war 1994 bei der Abstimmung, hätte ich das nicht für möglich gehalten.
Blicken wir zum Abschluss unserer heutigen Sendung noch ganz rasch in die Zukunft. Brigitte Ederer, Sie haben es zu Beginn angesprochen. Wird das 2025er Jahr im Rückblick auch ein Fünfer, unter Anführungszeichen jedenfalls Jubeljahr sein, so wie wir die jetzt schon besprochenen Jahre auch feiern werden?
Ich befürchte, Jubeljahr wird es keins, wenn es so weitergeht wie die ersten 3 Monate. Dann werden wir uns daran erinnern. Also dann werden wir sagen, ja, 25 war doch das, wo wir diese doch schwierigen wirtschaftlichen Situation gehabt haben. Also ich bin leider davon überzeugt, dass wir uns auch an 25 erinnern werden. Nicht als Jubeljahr, sondern als große wirtschaftliche Herausforderung.
Erwin Pröll?
Ja, mein Gott, mit historischen Prophetien ist es natürlich schwierig, denn verifizieren oder falsifizieren wird das dann eines Tages die Geschichtsschreibung. Nur ich gehe trotzdem mit sehr viel Optimismus im Blick nach vorne, und zwar wieder aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich mir so noch mal kurz vergegenwärtige, was wir gerade gesprochen haben, welche Hürden wir im Laufe der zurückliegenden 8 Jahrzehnte zu nehmen hatten und wie wir sie genommen haben, dann sage ich Ihnen, dann bin ich optimistisch. Denn was hat sich denn im Laufe dieser Jahrzehnte geändert? Wir sind gescheiter geworden, hoffe ich zumindest. Wir sind kräftiger geworden. Wir sind erfahrener geworden. Ja, was spricht eigentlich dagegen, auch mit so viel Fragezeichen, die uns das 25er Jahr jetzt seit Beginn schon beschert hat, was spricht dagegen, dass wir kleingläubiger sein sollten als die Generationen vor uns? Dass ich kleingläubiger sein sollte als meine Eltern? Dass wir kleingläubiger sein sollten als ein Leopold Fiegel? Dass wir kleingläubiger sein sollten als ein Mock oder eine Ederer? Was spricht dagegen? Nichts spricht dagegen. Es spricht viel dafür, dass wir auf einer guten Grundlage uns bewegen. Und wie ich vorhin gesagt habe, Was wir daraus machen, kommt auf uns selber an. Und mein Ziel besteht einfach darin, auch wenn ich nicht mehr aktuell in der Politik bin, vor allem den jungen Leuten, der jungen Generation Mut zu machen. Ich bitte euch, seid optimistisch genug, glaubt an eure Stärken und an eure Kräfte, glaubt an das, was eure Vorfahren, unsere Vorfahren geleistet haben. Und in diesem Glauben bin ich auch überzeugt davon, mag's kommen, wie es will, dann wird auch das 25er Jahr mit all den Imponderabilien, die vielleicht noch vor uns sind, ein gutes Jahr in der Beurteilung in der Zukunft werden.
Lassen Sie mich jetzt ganz zum Schluss noch die Wendepunkte in Österreichs Geschichte, weil das ja auch Teil des Titels ist, zusammenfassen. 1945, das Kriegsende und die Unabhängigkeit, eine Vision. 1955, die Freiheit und der Aufbau, auch eine Vision. 1975, die KSZE-Schlussakte als Dialogplattform im Kalten Krieg, mit Sicherheit auch eine Vision. 1995, der EU-Beitritt Österreichs und 2005 dann die Erweiterung der Europäischen Union. Es war die größte in ihrer bisherigen Geschichte, auch eine Vision. Erwin Pröll, 2025, wie kann denn da die Vision lauten? Mir fällt ad hoc ein, kein Krieg, keine Krise, das kann aber keine Vision sein. Wie kann denn eine Vision aussehen?
Meine Vision wäre jetzt im Blick nach vorne ein glückliches, lebensfrohes, wirtschaftlich kräftiges im Herzen Europas, bei dem es einfach darum geht, dass wir uns anstrengen, mitgestalten, dass wir ein wesentlicher Faktor auch in der europäischen Politik weiter bleiben und dass vor allem Vernunft in der österreichischen Politik die Oberhand hält. Nämlich, dass wir wissen, was wir an der Demokratie haben und dass wir demokratische Strukturen hochhalten, damit sie nie ins Wanken geraten.
Brigitte Ederer, welche Vision benötigen wir?
Ich glaube, es könnte die Überschrift sein in 10 Jahren, 2025, die Europäische Union hat realisiert, dass er sich auf niemand anderen wie nur auf sich selbst verlassen kann, ist stärker zusammengerückt und ist ein mächtiger wirtschaftlicher und politischer Faktor in der Welt.
Vielen Dank. Vielen Dank, das sind ja am Ende unseres heutigen Gesprächs dann doch auch noch positive Aussichten, eine positive oder positive Visionen. Wir sind damit am Ende unseres heutigen Kamingesprächs zum Thema Erinnern für die Zukunft, Wendepunkte in Österreichs Geschichte. Die Kamingespräche sind eine Veranstaltungsreihe der Kulturregion Niederösterreich und selbstverständlich können Sie diese Sendung auch nachhören in der ORF-App Sound unter noe.orf.at und auf der Website der Kulturregion Niederösterreich unter kulturregion.noe.at. Das nächste Kamingespräch findet am Mittwoch, den 14. Mai statt. Das Thema lautet dann künstliche Intelligenz, Game Changer oder Hype. Mit ChatGPT trat vor 2 Jahren das Thema der künstlichen Intelligenz in unser Leben und lässt viele von uns seither nicht mehr los. Passend zum Thema diskutieren wir im Haus der Digitalisierung in Tulln und als Gäste erwarte ich die Leiterin des neuen KI-Labors in St. Pölten, Marlies Temper und Anna Kofler. Sie berät mit ihrem Unternehmen Firmen bei der Prozessintegration von künstlicher Intelligenz und bietet Schulungen für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Und jetzt habe ich ausnahmsweise noch einen zweiten Hinweis heute anlässlich des Gedenkjahres und unserer heutigen Diskussion gibt es zahlreiche Festveranstaltungen der Republik und auch des Landes, so zum Beispiel den Festtag der Erinnern für die Zukunft in Niederösterreich im Rahmen des Europatages am 8. Mai im Festspielhaus St. Pölten. Mit dem ORF Niederösterreich sind Sie dabei. Das Landesstudio sendet die Produktion noch am sehr selben Tag, geplant von 14 bis 16 Uhr in ORF 2N. Zu meinen beiden heutigen Gästen sage ich Dankeschön. Dankeschön für die spannende Diskussion, Brigitte Ederer und Erwin Pröll, für ihre Zeit und ihre Überlegungen. Dankeschön auch unserem Publikum hier in der Handelsakademie und Handelsschule in Tulln, insbesondere auch den Schülerinnen und Schülern für ihr Kommen. Und bei allen Hörerinnen und Hörern freue ich mich auf ein Wiederhören in einem Monat. Am 21. Mai um 21 Uhr gibt es das nächste Kamingespräch auf Radio Niederösterreich. Dankeschön für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Schönen guten Abend.
Mit Radio Niederösterreich am besten informiert. Die Nachrichten. Es ist 22 Uhr.
Herzlich willkommen zum Nachtjournal. Das sind heute unsere Themen. Die EU hat eine Liste mit 7 sicheren Herkunftsländern für Asylsuchende präsentiert. Die WHO-Mitgliedstaaten sind sich einig über ein historisches Pandemieabkommen. 4 russische Journalisten müssen wegen angeblicher Nawalny-Unterstützung in Haft. Und die Nachfrage bei Wohnkrediten in Österreich steigt wieder an. Das Wetter morgen wird windig und meist warm. Im Journalstudio begrüßt Sie Konstantin Hahn. Die EU-Kommission hat heute eine Liste mit 7 Ländern veröffentlicht, die zukünftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Das soll bewirken, dass Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern EU-weit schneller bearbeitet werden könnten, weil diese nur geringe Erfolgschancen haben. Verena Geizmann berichtet.
Geht es nach der EU-Kommission, dann gelten folgende 7 Länder schon bald als grundsätzlich sicher. Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, der Kosovo, Marokko und Tunesien. Anträge von Staatsangehörigen aus diesen Ländern können dadurch künftig schneller bearbeitet werden, so ein Sprecher. Mit einer Höchstdauer von 3 statt bisher 6 Monaten. Eben weil sie weniger Aussicht auf Erfolg haben, obwohl natürlich weiterhin individuell geprüft wird. Die Liste muss noch vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten bestätigt werden und soll künftig zusätzlich zu den nationalen Listen gelten. Für Österreich macht das allerdings keinen großen Unterschied. Hierzulande wurde im vergangenen Jahr insgesamt 120 Personen aus den genannten 7 Ländern Schutz gewährt. Das sind nur rund 6% aller Asylanträge.
Die WHO-Mitgliedstaaten haben sich auf einen Pandemievertrag geeinigt. Das historische Dokument soll die Welt besser auf Gesundheitskrisen vorbereiten und Fehler, wie sie während der Corona-Pandemie passiert sind, möglichst verhindern.